So, wir sind mit einem neuen Format am Start. Wir hatten die Idee, Medienanalysen mal am Mikrofon zu machen. Und die rührte daher, dass ich vor kurzem einen Artikel im Spiegel gelesen habe und der war mir irgendwie suspekt. Und ich dachte mir so, nee, ich weiß nicht. Also irgendwie ist mir das halt suspekt. Und keine Ahnung, kennen andere vielleicht auch. Man denkt sich dann, irgendwie würde ich ganz gerne mal eine andere Perspektive zu diesem Text hier erfahren. Aber die Chancen, dass man die Perspektive dann erfährt, stehen nicht immer so gut. Und daraus ist jetzt die Idee entstanden, dass wir uns jetzt zusammen mal einen Artikel vornehmen, und zwar aus dem Spiegel. Welcher, das werde ich gleich erzählen. Aber erstmal stelle ich meinen geschätzten Mitstreiter vor, Jens Berger. Hallo Jens.
Ja, hallo Tom, grüß dich.
Moin. Wir treffen uns am Sonntagabend, am 8.9. Das vielleicht einfach mal als Hinweis für all jene, die denken, dass Podcaster und Blogger sowieso irgendwie nur rumsitzen. Wir treffen uns am Sonntagabend. Andere bereiten sich schon auf den Tatort vor und wir sprechen jetzt über den Spiegelartikel, den ich gleich vorstellen werde. Wir sind schon.
Und das ist harte Arbeit.
Ja, wir sind schon ziemlich geile Socken, das kann man nicht anders sagen. So, als ich dir die Idee vorgestellt habe, warst du ja ziemlich angetan und das freut mich natürlich sehr, insbesondere weil der Artikel, um den es jetzt geht, auch ökonomisches Wissen voraussetzt, um den so ein bisschen einordnen zu können. Und von daher war ich natürlich begeistert, dass du begeistert warst ob dieser Idee. Wollen wir direkt loslegen oder willst du vielleicht jetzt auch noch irgendwas erzählen, was wichtig oder auch nicht wichtig ist?
Nö, klar, ich meine, das kommt ja innerhalb unseres Gesprächs. Ich meine, das ist wie so ein typischer Spiegelartikel, aber leg mal los.
Genau. Gut, es geht los. Und zwar, wir sprechen über den Spiegel Nummer 36, erschienen am 31.08.2019. Und der Artikel, der mir so suspekt vorkam, der befindet sich auf Seite 27, wer es nachschlagen möchte, und trug den Titel Geld im Überfluss. Ich lese mal kurz den Teaser vor, da steht Analyse davor und dann allen Resonanzsorgen zu Quatsch. Allen Rezensionssorgen zum Trotz fährt der Staat einen hohen Überschuss ein. Ein Konjunkturprogramm auf Pump ist überflüssig. Besser sind niedrige Steuern. So viel erstmal zum Teaser. Und dann schlage ich vor, dass wir gleich mal mit dem ersten Satz einsteigen. Den lese ich jetzt vor. Und du haust dann mal raus, was dir so spontan dazu einfällt. Gut, es geht los. Zitat. Wenn ein Staat an der Schwelle zur Rezession einen Überschuss von 45 Milliarden Euro erwirtschaftet, wie es Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen in den ersten 6 Monaten dieses Jahres gelungen ist, läuft grundsätzlich etwas verkehrt. Das gilt vor allem für die Diskussion darüber, ob die schwarze Null aufgegeben werden oder die Schuldenbremse zu lockern sei, um ein kreditfinanziertes Konjunkturprogramm zu lancieren, mit dem sich die Regierung dem Abschwung entgegenstellen soll. Ist jetzt ein bisschen mehr geworden, als ich mir eigentlich angestrichen hatte, aber ich denke, das passt. Und Herr Berger, dein Auftritt.
Ja, das ist ja schon wieder so ein schöner Einstieg. Also erstmal zum Artikel selber. Der Artikel ist mit Analyse überschrieben und das suggeriert jetzt natürlich, dass das Ganze ja jetzt wissenschaftlich neutral aufgearbeitet wurde und dass da auch wirklich Know-how dahinter steckt und die Aussagen jetzt nicht strittig sind.
Ja, schon das war mir suspekt.
Das ist suspekt. Der Autor fängt auch gleich im ersten Absatz damit an, mit einer groben Fehlinterpretation, wie überhaupt so die staatliche Budgetplanung läuft. Dazu muss man wissen, das weiß der Leser natürlich nicht, der Autor erwähnt das auch nicht im Spiegel. Ja, das ist ja auf Basis von Konjunkturschätzungen. Das ist da unter anderem der Sachverständigenrat, der setzt sich dann mit dem Bundesfinanzministerium zusammen und da erstellt man dann eine langfristige Prognose. Die sagen dann beispielsweise, die Konjunktur entwickelt sich in den nächsten Jahren so und so. Das heißt, wir haben mit so und so viel Steuern zu rechnen. Und da haben wir ja diese grausame schwarze Null. Das heißt, der Staat darf nicht mehr Geld ausgeben, als er einnimmt. So, und auch halt aufgrund dieser Basis wird das halt entschieden.
Okay, aber ganz kurz zwischengefragt, haben wir denn jetzt 45 Milliarden Euro erwirtschaftet oder nicht?
Was heißt erwirtschaftet? Also das hat der Staat an Steuern mehr eingenommen, als er prognostiziert hat.
Okay, also eingenommen, und erwirtschaftet ist natürlich ein irreführender Begriff.
Wirtschaft, das ist Unsinn. Das sind halt die Steuereinnahmen. Was letztendlich nichts anderes heißt, als dass die Konjunktur sich besser entwickelt hat, als sie von den Sachverständigen geschätzt wurde. Und allein schon diese Aussage, dass etwas dann grundsätzlich verkehrt läuft, ist natürlich Unsinn. Man müsste sich lieber fragen, ja, warum diese Prognose so falsch war, die Sachverständigen und das Bundesfinanzministerium dort angestellt haben. Das ist der eigentliche Kern des Ganzen, warum jetzt mehr Geld eingenommen wurde, als ausgegeben wurde. Darüber kann man ja gerne diskutieren, ob man da, warum man da falsch lag, warum sich das anders entwickelt hat. Aber jetzt die, das jetzt so zu drehen, dass irgendwas grundsätzlich verkehrt läuft, wenn der Staat mehr Geld einnimmt, als er ausgibt, das ist absoluter Humbug, ist das.
Okay, also es steht da ja noch, wie schon auch in der Überschrift, so dann auch im Text, der Text, Geld ist im Überfluss da. Und wenn das stimmt, dann ist es natürlich für mich als Leser, als unbedarfter Leser, ist es für mich tatsächlich schlüssig, wenn ich sage, ja gut, wenn genügend Geld auch noch im Überfluss da ist, ja, wieso dann Schulden aufnehmen? Da ist die schwarze Null doch überhaupt kein Problem.
Klingt schlüssig, jetzt lese ich mal was vor.
Ja, lies doch auch mal was vor, ist schön.
Ja, das habe ich nämlich vorbereitet. Das ist eine Meldung von Spiegel Online vom 9.05.2009. Überschrift, Staat muss mit 124 Milliarden Euro weniger auskommen.
Ups.
Inhalt ist, ja, dass eine neue Steuerschätzung wurde vorgenommen.
Entschuldige, von wann war das?
Vom Mai diesen Jahres.
Okay, also recht frisch, gut.
Genau, das ist die letzte Steuerschätzung, die vorgenommen wurde. Es sind die aktuellen Zahlen. Und die besagen, dass bis 2023 124 Milliarden Euro weniger als eingenommen ins Steuersäckel kommen werden. Ja, und das allein diese Meldung stellt schon mal die ganze Grundaussage dieses Spiegel-Online-Artikels ja komplett auf den Kopf.
Also gut, 120 Milliarden Minus gegenüber 45 Milliarden plus, das macht natürlich immer noch ein fettes Minus von 80 Milliarden so um und bei oder so, ne?
Ist jetzt bezogen bis 2023, also ein langer Zeitraum, aber dennoch, das ist also die These, die der Artikel aufstellt, dass wir jetzt auf jeden Fall die Steuern senken müssen, weil ansonsten der Staat viel zu viel Steuern einnimmt, mehr Steuern als ausgeben kann, die ist damit eigentlich ja schon widerlegt. Mit den neuesten Konjunkturprognosen, so sie denn stimmen.
Ja gut, jetzt.
Also offensichtlich lesen Spiegel-Redakteure ihre eigenen Artikel nicht.
Okay, gut. Ich weiß ja nicht, ob es derselbe Redakteur war, aber zumindest dasselbe Blatt, so viel ist mal sicher. Gut, jetzt könnte man doch über Steuersenkungen und für wen die denn letztlich tatsächlich gut sind. Aber das machen wir mal nicht an der Stelle, denn wir wollen ja diesen Artikel hier so ein bisschen auseinandernehmen. Würde ich mal sagen, diese Diskrepanz, die du jetzt gerade rausgearbeitet hast, die lassen wir jetzt erstmal so im Raum stehen. Das heißt also 45 Milliarden angeblich im Moment im Topf gegenüber Prognosen entstandenen 120, 125 Milliarden Euro bis 2022 oder 2021 im Minus. Das heißt also, es gibt keinen Grund, da jetzt zu jubeln, sich über die 45 Milliarden Euro zu freuen.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn der Staat, ja, wenn er denn nach diesem Mantra der schwarzen Null dort handelt, dann ist er eigentlich ja genau im Soll, da er jetzt kleine Rücklagen hat, die ohne Steuererhöhungen jetzt in den nächsten Jahren durch die auf Basis der aktuellen Konjunkturprognosen, Steuereinnahmenprognosen wieder abgefedert werden können. Das ist übrigens ganz normal. Das ist ja auch dieser keynesianistische Gedanke, ist das, dass in guten Zeiten, dass man sich was zurücklegt und in schlechten Zeiten dann halt ja gegen die negative Konjunktur, gegen die Rezession investiert. Durch die schwarze Null ist das überhaupt grundsätzlich kaum noch möglich. Wo der Staat dann noch ein bisschen Spielraum hat, das ist halt über diese Puffer, die er über die Steuereinnahmen hat. Das ist also ja alles kein Rocket Science, überhaupt nichts Besonderes. Die Situation, die der Spiegel da so massiv kritisiert, das ist eigentlich ganz normal.
Ja, gut, aber worauf es natürlich hinausläuft, das ist dann auch der Beginn des nächsten Absatzes. Neue Schulden sind also nicht nötig. Das heißt also im Grunde genommen, die schwarze Null wird definitiv dann eben auch vom Spiegel hochgehalten. Das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, das haben wir im Prinzip ja schon gemacht. Aber da liege ich wahrscheinlich schon richtig, genau. Dann beschreibt der Spiegel ein nächstes Problem, nämlich, dass das Geld, das da ist, ja gar nicht ausgegeben werden kann. Das ist ja ganz besonders schlimm. Ich zitiere hier nochmal den Spiegel. Das Problem ist nur, schon jetzt bekommt der Staat die bereitgestellten Mittel nicht ausgegeben. Der Spiegel schreibt dann noch weiter, das Zitat Ende, und der Spiegel schreibt dann noch weiter, dass das jetzt seit Jahren schon so geht, weil auch das entsprechende Fachpersonal fehlt, um überhaupt die Gelder irgendwie dann annehmen, in die Hand nehmen und ausgeben zu können. Und das ist ja alles sowieso ziemlich dramatisch. Was sagst du denn zu dieser Aussage?
Ja. Da muss man sich die Frage stellen, ob der Autor jetzt ja boswillig manipuliert oder ob er wirklich keine Ahnung hat. Ja, denn der Autor müsste natürlich wissen, wenn er sich so ein bisschen mal mit der schwarzen Null beschäftigt hat, dass die Ausgaben natürlich an die Einnahmeprognosen gekoppelt sind. Das heißt nicht, dass der Staat das Geld nicht ausgegeben kriegt. Jedes Ministerium, wenn wir jetzt von Bundesebene sprechen, auf Landes- und Kommunalebene ist es ja sogar noch schlimmer, hat da natürlich Wünsche für Ausgaben. Das muss dann in klein in Verhandlungen mit Olaf Scholz auf Bundesebene wird das ja dann verhandelt und Scholz ist ja der große Herr der schwarzen Null. Also er hat auch ist ja sehr restriktiv und jetzt einfach so zu behaupten, dass es einfach keine Felder gibt, wo man das Geld ausgeben könnte, ja, da müsste er jeden Bundesminister mal, könnte er mal anfragen, beziehungsweise einfach mal in die Pressemeldung reingucken, was bei den letzten Budgetverhandlungen, was dort gestrichen werden musste. Das ist einiges.
Ja, also du meintest jetzt eher die Landesminister wahrscheinlich, oder?
Nee, jetzt ist es auf Bundesebene. Ach aber so, auf Landesebene okay. Läuft es dann, aber es läuft auf Landesebene, auf Kommunalebene, überall läuft es so. Ist vollkommen klar. Man kann halt nur konkret Investitionen anmelden, die auch durch die Steuereinnahmen, also über die Prognose jetzt, ne, in der Höhe, refinanziert sind. Hm. Und alles, was darüber hinausgeht, das wird weggestrichen. Und daraus jetzt den Spin zu drehen, dass es keine weiteren Ausgabewünsche gäbe, das ist einfach infam, ist das. Ja, oder inkompetent, eins von beiden.
Ja, gut, das. Ja, die Bewertung können wir ja mal den Zuhörern überlassen. Also tatsächlich ja. Drängte sich mir eben auch der Eindruck auf, also ich habe dann tatsächlich eher irgendwie Länder und Kommunen gesehen und habe da irgendwie haufenweise riesige Kaffeetassen rumstehen sehen, wo haufenweise Millionen oder Milliarden rumliegen und keiner weiß, was man damit machen soll. Das ist natürlich völlig absurdes ist, Bild, das da transportiert wird.
Genau dieses Bild wird ja transportiert, Tom. Genau. Das hast du gesagt. Und das ist natürlich komplett absurd, ist das.
Ja, ja.
Das weiß sogar der Spiegel, der ja jetzt mal, um ein Beispiel aus einer ganz anderen Ecke zu nehmen, sogar der Spiegel ist ja immer am Argumentieren, da geht es um diese 2% Ausgaben für den Verteidigungshaushalt, die ja der Olaf Scholz angeblich dort ja mit als ja Herr der als Herr des Bundesschatzes verhindert momentan noch. Allein dieses eine Fallbeispiel, das sollte der Spiegel ja wohl kennen, dass es ganz klar ist, dass es Investitionswünsche gibt seitens der Ministerien, die allerdings durch diese schwarze Null, durch diesen Budgetvorhalt abgeblockt werden. Und in anderen Bereichen, im Sozialen, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, da gäbe es ja so viele Möglichkeiten, wo man noch Geld ausgeben könnte.
Ja, würde ich jetzt auch mal so sagen. Also das Problem, dass vorhandenes Geld nicht ausgegeben werden kann, ist vorsichtig formuliert sehr konstruiert und weniger vorsichtig formuliert ziemlicher Schwachsinn, würde ich mal sagen. Ja.
Ist ziemlicher Schwachsinn. Der ganze Artikel, du liest ja jetzt nicht alles vor, in den Passagen, die du jetzt nicht vorliest, die einzige Fantasie, die der Autor hat, sind natürlich auch das übliche Straßenbauen. Ja, es ist albern, als wäre der Staat nur zum Straßenbauen da. Ich meine, das wird da... Dass wir da Infrastrukturprobleme haben, ist klar, weiß jeder. Aber die ganzen anderen Sachen, nehmen wir mal das Bildungssystem, wo auch kein Geld zur Verfügung steht, das spricht er natürlich gar nicht an. Ist klar, das passt nicht so in seine Argumentation. Seine Argumentation geht nicht über das Straßenbauen hinaus. Investitionen in Universitäten, für die der Bund ja auch zuständig ist, kennt er gar nicht. Gesundheitssystem kennt er gar nicht. Soziales sowieso nicht, ist klar, das ist ja nicht so die Spitzenverdiener. Ja. Das zieht sich ja halt durch den ganzen Artikel. Ich meine, wir kennen das ja, das ist halt diese typisch neoliberale Schreibe.
Gut, wir kommen gleich nochmal auf die Steuerquote zu sprechen. Und da wäre es auch ganz sinnvoll, wenn du tatsächlich diese Steuerquote nochmal so ein bisschen erläutern könntest. Vorher habe ich mir hier noch was anderes rausgestrichen, denn es gibt ja im Prinzip kaum Artikel im Spiegel, wo dich über kurz oder lang auch Donald Trump eine Rolle spielt. Und das lese ich hier jetzt auch nochmal vor und dann vielleicht auch eine kurze Einschätzung deinerseits zu diesem Absatz, den ich jetzt nochmal zitiere. Bislang trifft der Schwächeeinfall der deutschen Wirtschaft in erster Linie den Exportsektor. Eine Ursache hierfür ist der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelsstreit. Wenigstens wird nicht Handelskrieg geschrieben, aber gut. Also ja. Handelsstreit. Staatliche Ausgaben würden den darunter leidenden Unternehmen kaum weiterhelfen. Was würde ihnen ein Konjunkturprogramm nützen, das auf die Verbesserung der heimischen Infrastruktur abzielt? Dadurch würden sie Maschinen und Autos, die sie im Ausland nicht mehr absetzen können, auch nicht los. Und die Bundesregierung kann sie ihnen ebenfalls nicht abkaufen. Da fiel mir jetzt spontan Exportweltmeisterschaft ein und ja, vielleicht klärst du mich mal ein bisschen auf, wie ich diesen Absatz verstehen muss.
Ja, das ist wieder diese typische, ja, neoliberale Enkelwirtschaft ist Export. Die ganze Binnenkonjunktur, die wirkt ja gleich damit ab. So die Probleme sind ja hauptsächlich beim Export, was übrigens sachlich falsch ist. Das stimmt überhaupt gar nicht. Und vor allen Dingen die Querverbindungen dazu, die werden da komplett ignoriert. Also der Hauptkonjunkturtreiber ist natürlich immer die Binnenkonjunktur. Und dass die Binnenkonjunktur, die könnte natürlich, wenn man denn mal eine gescheite Steuerpolitik machen würde, also sprich den normalen Arbeitnehmern, prozentual mehr zur Verfügung stellt als den Wohlhabenden. Das wäre natürlich, das wären genau die Impulse für die Binnenkonjunktur, die nicht nur irgendwelche Rückgänge beim Export abfedern könnten, sondern die sogar noch positiven Effekt haben könnten. Übrigens nicht nur für Deutschland, sondern für die globale Ökonomie, wenn die Deutschen mal ein bisschen mehr nachfragen würden.
Ja, hinzu kommt ja, dass man kann ja Trump alles Mögliche unterstellen und die Liste ist wirklich lang, die man da füllen könnte. Aber seine Kritik an dem Exportüberschuss Deutschlands, die ist ja nun zum einen, sagte ich, durchaus begründet und zum anderen ja auch nichts Neues, was jetzt der böse Nein. Handelskrieger Trump in die Welt gesetzt hat. Also Kritik an der deutschen Exportpolitik gibt es ja auch aus Brüssel und aus den USA, ja. von Ökonomen, von sonstigen Experten Richtig. Schon ziemlich lange und das Richtig. Vielleicht einfach nur nochmal eingestreut.
Vom IWF, von der OECD, eigentlich von allen genau. internationalen Organisationen, die damit zu tun haben, gibt es Kritik daran. Massive Kritik teilweise sogar. Aus Brüssel ja sogar Defizitverfahren ist es nicht, dieses Verfahren bei wirtschaftlichen Ungleichgewichten, so heißt es offiziell, das nur durch ziemlich harte Ellenbogen von Schäuble und dann von Scholz bislang abgewendet werden konnte. Das sind ja keine Sachen, die jetzt irgendwie, jetzt keine Ahnung, von irgendwelchen realitätsfremden Linken kommen, sondern es ist ja Realität.
Der Spiegel fragt dann nun, was also zu tun ist. Wir bleiben jetzt also bei diesem Überschuss von 45 Milliarden Euro. Müssen wir ja, wenn wir dem Artikel hier weiter folgen wollen.
Und ja, da möchte ich auch noch mal ganz kurz einhaken. Alleine diese 45, das ist schon mal auch, das ist auch Unsinn. Denn da werden die Sozialversicherungen, die Überschüsse der Sozialversicherungssysteme werden da mitgezählt. Die funktionieren allerdings ganz anders. Und das ist auch nicht kein Staatshaushalt. Das ist auch so ein neoliberaler Gedanke, dass die ganzen Sozialversicherungssysteme, dass die direkt dem Staatshaushalt zugeordnet werden. Dem ist ja nicht so. Beispiel, nehmen wir mal die Arbeitslosenversicherung, nur mal so als ein Beispiel. Wenn denn jetzt die nächste Rezession kommen sollte, wenn sie vielleicht sogar ein bisschen härter ausfällt, steigen die Arbeitslosenzahlen. Da werden natürlich diese Puffer, die da jetzt gebildet wurden, die werden natürlich im Windeseil auch wieder aufgezehrt.
Naja, das sind reine Vorsorgegelder, ne? Ich meine, die Rentenkasse ja auch.
Genau.
Also, ne?
Richtig, ganz genau.
Ja.
Und die einfach mit dazu zu zählen, das ist auch unlauter.
Ja, sehr guter Hinweis. Da haben wir die 45 Milliarden dann auch nochmal wieder ein kleines bisschen aufgedröselt. Gut, der Spiegel kommt zum Schluss, dass der Staat sowohl den Bürgern als auch den Unternehmen viel zu tief in die Portemonnaies greift. Das ist ja sowieso klar. Und jetzt zitiere ich nochmal. Ablesen lässt sich das an der Steuerquote. Sie gibt an, wie viel von der Jahreswirtschaftsleistung der Staat an Steuern für sich beansprucht. Mit 23,7% im vergangenen Jahr nähert sich die Zahl einem Rekordniveau. Zitat Ende.
Ja, das ist auch wieder ja ein bisschen geschichtsvergessen ist das. Man nimmt natürlich jetzt für die Bewertung der Steuerquote nimmt man natürlich jetzt nur die letzten 10, 20 Jahre. Da nähern wir uns in der Tat momentan einen oberen Wert. Allerdings, wenn wir mal die Zeit ein bisschen weiter zurückstellen, 80er Jahre, 70er, 60er Jahre, in den 50er Jahren hatten wir eine Steuerquote von fast 26%. Also das ist jetzt keine historisch hohe Steuerquote, das ist ja falsch, das ist einfach faktisch falsch. Sondern die Steuerquote, die wir jetzt haben, die ist so auf Durchschnittsniveau der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das ist jetzt keine außergewöhnliche hohe Zahl.
Okay, gut. So viel zur Steuerquote. Jetzt kommt dann auch pünktlich dann doch Finanzminister Olaf Scholz zu Wort. Da schreibt der Spiegel, Zitat, nachdem er halt vorher auf die Steuerquote eingegangen ist, schreibt er, doch schon weniger würde helfen. Finanzminister Olaf Scholz, SPD, könnte beispielsweise Abschreibungsvergünstigungen für Unternehmen auf den Weg bringen. Sinnvoll wäre auch eine Absenkung der Körperschaftssteuer, zumal die USA einen solchen Schritt schon vollzogen haben, Großbritannien und Frankreich nachziehen wollen. Beide Maßnahmen dürften die Investitionen der Wirtschaft stärken, was die Nachfrage stabilisierte. Zitat Ende.
Ja.
Dein Auftritt.
Ja, das ist mein Auftritt. Dieser Satz könnte auch 1:1 von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft stammen.
Okay.
Weil es man konzentriert sich wieder nur auf die exportierenden Unternehmen. Mhm. Warum investieren die denn nicht? Wenn man sich mal alle Kennzahlen anguckt, die Ertragssituation ist gut, die Umsätze sind gut, die Gewinne sind gut. Was fehlt allerdings ist die Nachfrage, denn wenn ich keine Kunden für meine Produkte habe, investiere ich nicht. Und selbst wenn die Steuern gesenkt werden, die Kapitalertragssteuern und die Körperschaftssteuern, warum sollte ich zusätzlich investieren, wenn ich keine zukünftige Nachfrage nach meinen Produkten erwarte? Mhm. Das Problem haben wir ja. Das sehen wir ja auch durch die niedrigen Zinsen momentan. Die Unternehmen investieren zu wenig, aber keineswegs, weil sie zu viele Steuern zahlen, denn die Ertragssituation ist ja blendend. Mhm. Daher die ganze Analyse hier, die kann ich so auch von vorn bis hinten überhaupt gar nicht nachvollziehen.
Ich würde es ganz gerne noch mal so ein bisschen auseinanderfummeln. Zum Beispiel diese Aussage, Olaf Scholz könnte beispielsweise Abschreibungsvergünstigungen für Unternehmen auf den Weg bringen. Für mich als Nicht-Ökonom ist dieser Satz im Grunde genommen mehr oder weniger ein Buch mit 7 Siegeln. Abschreibungsvergünstigungen, was bringt denn das jetzt tatsächlich? Oder was genau sind Abschreibungsvergünstigungen?
Das heißt, dass du beispielsweise Investitionen, die du machst, das können jetzt Produktivinvestitionen sein oder auch wenn du Unternehmen übernimmst oder whatever.
Ja gut, ganz kurz. Ich kaufe mir zum Beispiel einen teuren Computer und kann den dann nach und nach abschreiben.
Genau.
Ne? Okay.
Genau. Abschreibungsvergünstigung heißt dann, dass du ihn beispielsweise schneller abschreiben kannst mit einem höheren Betrag pro Jahr über kürzere Zeiträume. Sprich, dass du das auf deine anfallende Steuerlast in einem kürzeren Zeitraum vielleicht sogar mit einer höheren mit einer höheren Rate ansetzen kannst.
Das ist doch eine super Idee, oder nicht?
Ja, ist eine tolle Idee, bloß wem soll das helfen? Das führt nur dazu, dass die Unternehmen noch weniger Steuern zahlen, als sie momentan schon tun.
Okay.
Und höhere Gewinne nach Steuern einfahren. Mhm. Aber das Problem, was wir momentan haben, das sind ja nicht die Gewinne nach Steuern. Ist ja nicht so, dass die Unternehmen jetzt große Verluste machen würden momentan. Das ist ja gar nicht der Fall. Den Unternehmen geht es ja hervorragend.
Mhm. Okay.
Also da werden jetzt einige Mittelständler werden das jetzt zwar von sich weisen, dass es ihnen hervorragend geht, aber auf die Gesamtsituation haben wir momentan dieses Problem ganz einfach nicht in Deutschland. Mhm. Also er sucht da eine Lösung für ein Problem, das es gar nicht gibt. Und die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich, den Unternehmen noch mehr Gewinne zuzuschustern.
Mhm. Und dann, was haben wir hier noch? Die Absenkung der Körperschaftssteuer. Also Körperschaftssteuer, muss ich sagen, das musst du mir jetzt wirklich mal kurz erklären.
Ja, Körperschaftssteuer, das ist sozusagen die Einkommensteuer für Unternehmen.
Ach so, okay. Ja, gut, das denke ich, klingt schlüssig.
Auf ihre Gewinne zahlen sind Körperschaftssteuer.
Gut. Und diese Herleitung, beide Maßnahmen dürften die Investitionen der Wirtschaft stärken, was die Nachfrage stabilisiert, ist im Grunde genommen Humbug, weil Investitionen, Humbug. Also zumindest das Potenzial für Investitionen ist sowieso gegeben, zumindest bei den größeren und großen Unternehmen.
Also die Finanzen dafür, die sind vorhanden, ja klar. Mhm. Auch durch die Niedrigzinsphase momentan, die Mittel sind zweifelsohne vorhanden. Mhm. Die großen Unternehmen haben ganz einfach halt nicht die Prognosen, dass sie mehr Güter absetzen können und deshalb nicht investieren müssen. Mhm. Das ist das Problem. Mhm. Da kommt jetzt hier, da machen wir den Schluss jetzt hier. Also da schließt sich der Kreis, sagen wir es mal so, zwischen Angebots- und Nachfragepolitik nennen die Volkswirte das. Also was der Spiegel dort macht, das ist so eine ganz klare angebotsorientierte Politik. Ja. Das heißt, es geht nur darum, was angeboten wird. Die Logik, wenn mehr produziert wird, wird auch mehr abgenommen. Wenn günstiger produziert wird, wird mehr abgenommen und so weiter. Die Nachfrageseite, das heißt, dieser Grundzusammenhang, dass Produkte von irgendjemand gekauft werden müssen, die wird da komplett außer Acht gelassen.
Gut.
Und da gibt's halt dann es wäre viel schlauer, also diesen Satz des Spiegelautoren, den könnte man genauso gut umdrehen, gibt den Leuten mehr Geld in die Tasche, denn wenn sie mehr Geld in der Tasche haben, können sie sich mehr Produkte kaufen und dann werden die Unternehmen sich auch genötigt sehen zu investieren, weil sie ihren Absatz erhöhen müssen und so weiter und so fort.
Ja.
Da wird dann So wird aus der ganzen Sache ein Schuh.
Ja gut, aber der Binnenmarkt ist ja sowieso kein Problem, das haben wir ja schon ein paar Minuten vorher festgestellt. Gut, dann kommt natürlich der Solidaritätszuschlag, der kommt natürlich auch zum Tragen. Das finde ich sowieso ganz interessant, da können wir auch gleich den Artikel mal ganz kurz verlassen, um einen ganz kleinen Ausflug in den Solidaritätszuschlag zu machen. Zunächst aber erstmal, natürlich empfiehlt der Spiegel eben den Abbau des Solidaritätszuschlags, beziehungsweise den noch um ein Jahr vorzuziehen, fertiger Gesetzentwurf vorfliege vor. Und Scholz bräuchte da eigentlich nichts zu machen. Und jetzt wieder Zitat Spiegel. Profitieren würden mehr als 90% der Steuerzahler, vor allem kleine und mittlere Einkommensbezieher. Die hätten mehr Geld, um sich etwas zu leisten. Das ist ja eine Geschichte, Zitat Ende, das ist ja eine Geschichte, die jetzt tatsächlich nicht nur der Spiegel runterbetet, sondern man kann sich die Nachrichten angucken, Talkshows angucken, irgendwelche Diskussionsrunden oder weiß der Henker was nicht. Immer läuft es darauf hinaus, dass diese Abschaffung für 90% der Betroffenen des Solidaritätszuschlags eine total geile Aktion ist. Und ehrlich gesagt, ich bin da auch hin und her gerissen und denke mir, ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn tatsächlich die mittleren und die kleinen Einkommen primär profitieren und die größeren und großen Einkommen noch eine Weile das Ding weiterzahlen müssen, das ist doch eine super Sache, oder nicht?
Ja, das Problem ist bloß, dass die kleinen Einkommen gar keinen Soli zahlen, denn der Soli, das ist ja ein bestimmter Prozentsatz, 5,5% sind das von der Einkommen- und Körperschaftssteuer. Mhm. Kleine Einkommen zahlen aber überhaupt gar keine Einkommenssteuer, denn die sind ja unter dem Eingangssatz.
Na gut, aber dann geht es denen ja zumindest nicht schlechter, wenn der abgeschafft wird. Könnte man jetzt richtig zynisch sagen. Ne?
Das ist richtig, klar. Die mittleren Einkommen, herrje, wie viel zahlen die an? Ich sagte, es sind 5,5% der Einkommensteuer. Es ist also ein kleinerer Betrag, ist das, der sicherlich für die mittleren Einkommen eine ganz nette, das wäre eine ganz nette Sache. Wenn man denn nur für die mittleren Einkommen diesen Soli abschaffen würde, wäre das schon eine Erleichterung, die in die richtige Richtung geht. Aber das Problem ist ja, dass der große Batzen, der kommt ja dann nachgelagert. Eigentlich geht es natürlich denjenigen, die immer die Abschaffung des Solis fordern, denen geht es ja nicht um die mittleren und schon gar nicht um die kleineren Einkommen, sondern da geht es um den großen Teil. Und der große Teil, das sind natürlich dann die großen Unternehmen über die Körperschaftssteuer und das sind die Spitzenverdiener über die Einkommensteuer, die dann massiv davon natürlich profitieren.
Aber von der Abschaffung. Entschuldige, das verstehe ich vielleicht nicht ganz. Sind das nicht dann genau die 10%, die den Solidaritätszuschlag weiterzahlen sollen?
Ja, wie gesagt, der Gedanke, der erstmal, also der Gedanke geht ja dahin, dass erstmal die kleineren und mittleren Unternehmen Einkommen ausgenommen werden und danach die großen. Ja. Dagegen ist meines Erachtens auch erstmal nichts einzuwenden, wenn halt nicht irgendwann die Abschaffung des Solis für die großen Einkommen käme. Das ist ja das Problem. Man könnte es beispielsweise sagen, wir schaffen den Soli ganz ab, dafür verlängern wir beispielsweise die Progressionsphase oder wir erhöhen den Spitzensteuersatz, um es aufkommensneutral zu machen. Das wäre eine feine Sache. Dann würden die mittleren Einkommen würden auch davon profitieren. Für die geringen Einkommen macht das eh alles keinen Unterschied. Und die großen Einkommen würden den kleinen Satz, den die mittleren Einkommen einsparen, würden sie mehr zahlen. Das wäre eine sozial gerechte Sache, die auch die Konjunktur weiterbringen würde. Prima Sache. Aber darum geht es ja lustigerweise nicht, ne?
Sondern
es geht darum, dass in einem zweiten Schritt zeitversetzt, dass dann die großen Einkommen davon auch profitieren. Und das wäre dann wieder eine typische Steuersenkung, die hauptsächlich den hohen Einkommen zugutekommt.
Ah, verstehe. Ne? Also,
wenn auch nur zeitversetzt, aber immerhin.
Ja. Okay, ist gewissermaßen eine Mogelpackung, sagst du.
Ist eine Mogelpackung, ja, genau, richtig. Denn wenn man den mittleren Einkommen das schon mal gestundet hat, beziehungsweise gestrichen hat, dann muss natürlich dann sozusagen argumentativ auch die Streichung der höheren Einkommen kommen.
Aus Gerechtigkeitsaspekten sozusagen.
Genau.
Gerechtigkeit gegenüber den Großverdienern gewissermaßen.
Richtig. Und ich hatte dir ja gerade eben hier schon die Steuerprognose für die nächsten Jahre genannt. Da sieht es ja nicht mehr so rosig aus. Und 2021, 2022, 2023 wird die Stimmung nicht mehr da sein, dass wir aufgrund der ja guten Steuereinnahmen die Debatte führen können. Ja, Mensch, dann lass uns doch den Reichen den Soli erlassen. Aber wenn wir jetzt bereits den ersten Schritt machen, dann wird das Ganze halt eine logische Folge und dann ist es nicht mehr zu stoppen. Und dann nutzt man natürlich jetzt die Chance des Moments.
Ne? Wobei man vielleicht das jetzt nochmal abschließend trotzdem natürlich sagen könnte, okay, also im Prinzip, der Soli ist natürlich sowieso eine Geschichte, die ja ursprünglich mal für den Aufbau der neuen Bundesländer gedacht war und es wird dann ja auch immer argumentiert, na gut, wir haben gesagt, dass der nur einen gewissen Zeitraum dann eben auch Bestand haben Bestand haben soll. Und irgendwann ist halt Ende im Gelände und dann muss der auch wieder weg. Das ist ja
ganz genau
an sich schlüssig, ne? Insbesondere, weil er.
Sehe ich ganz genauso. Der Soli, das ist eine komische Nummer, ist das. Den sollte man eigentlich, also mit dem Ostdeutschen, das hat man ja mittlerweile schon geändert, in strukturschwache Regionen. Aber grundsätzlich ist das eine ziemlich seltsame Nummer. Sollte man ehrlicherweise, sollte man den Soli abschaffen und dafür die Einkommensteuer und die Körperschaftssteuer dementsprechend anpassen, dass das Ganze zumindest aufkommensneutral ist.
Okay, gut, das war's für den Moment zu diesem Text. Ja, wenn du magst oder auch wenn du nicht magst, dann lässt es bleiben. Kannst du jetzt einfach zu diesem Text vielleicht nochmal ein ganz kurzes Fazit raushauen?
Ja, wie auch das Fazit ist, der ganze Text kommt, das ist beim Spiegel nicht unüblich, er kommt als Analyse daher, ist allerdings nichts anderes als ja ein Propagandatext, ein Lobbytext, der von den Wirtschaftsverbänden, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft etc. pp. Kommen könnte. Mhm. Also viele Fakten werden ganz einfach ausgelassen, es werden vorhandene Fakten werden verdreht. Es ist eine bestimmte Denke, die halt so lautet, dieser Trickle-Down-Effekt, ne? Wenn es den Unternehmen gut geht und wenn es den Wohlhabenden gut geht, dann wird es letztendlich allen zugutekommen. Das ist so diese ganze alte Schreibe mit der Spiegel und Co., auch hier die Agenda 2010 schon geschrieben haben, die wir eigentlich so die letzten 30 Jahre aus diesen Magazinen kennen.
Gut, schöne Grüße von Milton Friedman, würde ich sagen. Der Markt regelt alles und wenn es dem Markt gut geht, geht es allen gut.
Naja, genau, richtig.
Amen. In diesem Sinne,
Amen.
Ich raschel noch mal ein bisschen.
Komm, raschel mal.
Ich habe zu Ende geraschelt und schmeiß den Spiegel jetzt einfach zur Seite. Jens, herzlichen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Es hat mir auch eine ganze Menge gebracht. Ich habe das ein oder andere dazugelernt, was ich vorher nicht wusste.
Ja, ich meine, das war jetzt ein bisschen trocken, aber ich denke mal, dass gerade die Hörer, die sich mit dem Thema jetzt nicht so ausgiebig beschäftigt haben, dass die da vielleicht ja noch was mitbekommen haben. Ich meine, wir auf den Nachdenkseiten, wir über diese Manipulationen, aber liest ja auch nicht jeder. Und von daher ist es ganz nett, über dein Format vielleicht auch mal ein paar Leute zu erreichen, die sich bislang noch nicht so lange beschäftigt haben. Ne?
Genau, und ich denke, es war jetzt auch, es war ja der erste Versuch sozusagen. Ich selbst habe es jetzt gar nicht als so trocken empfunden, aber gut, ich war natürlich jetzt auch live dabei, das ist natürlich nochmal was anderes. Also es wird dann abzuwarten sein, was die Hörer uns an Feedback geben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht in Zukunft versuchen, das Ganze noch ein bisschen mehr zu komprimieren, auch ein bisschen zu verkürzen, aber das ist auch ein Lernprozess für uns. Also wie gesagt, es ist jetzt das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere das Ganze wirklich interessant findet, um auch wirklich einfach mal so eine kleine konkrete Analyse eben auch zu bekommen. Und von daher, ja, schauen wir mal, wie die Reaktionen sind. Und wenn sie positiv sind, dann machen wir das auf jeden Fall weiter. Mir hat es großen Spaß gemacht. Und es ist für mich auch ganz, ganz praktisch, einfach zu wissen, okay, bestimmte Texte, die ich dann im Spiegel lese, wir müssen den ja nun mal schon berufsbedingt regelmäßig lesen. Bei bestimmten Texten, die mir besonders aufstoßen, dann auch einfach sagen zu können, hey Jens, lass mal vielleicht jetzt zusehen, dass wir dazu was machen und schauen wir mal. Wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht und ach so, das neue Format habe ich übrigens auch genannt, umgelesen.
Das hört sich doch schön.
Ja, meine Frau fand es nicht so toll, ich finde es aber großartig, weil ich ich finde halt umgelesen, denkt man so ein bisschen an ungelesen und umgelesen, das heißt, wir betrachten das jetzt mal von einer anderen Perspektive aus. Wie gesagt, meine Frau fand es trotzdem blöd, aber das ist ja ihre Sache. Für den Moment heißt das Ding umgelesen, Medienanalysen am Mikro. Jens, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit am Sonntagabend, also wirklich hervorragend.
Tom, ich bedanke mich für die Einladung, sehr, immer gerne.
Sehr gerne und wir hören uns wieder in diesem Theater. In diesem Sinne einen schönen Sonntagabend. Bis bald.
Dir auch.
Ciao.
Ciao.